Man kann sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als riesigen Kulturfrachter vorstellen. An Bord sind 4,7 Millionen Kunstschätze aus mehreren Jahrtausenden, über die Nofretete-Büste und Rembrandt-Gemälde bis zu Werken von Paul Klee, John Cage, Robert Rauschenberg und Katharina Fritsch. Ist da alles mit dabei? Außerdem gibt es auf dem Frachter auch noch eine Staatsbibliothek, eine Kostümsammlung und eine Besatzung. Rund 2000 Menschen, die da alles erforschen und bewahren. Der langjährige Captain Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er wird im kommenden Jahr von Bord gehen und ich konnte vor der Sendung mit ihm über das aufregende und aufwühlende Kulturjahr 2024 sprechen und seinen Ausblick auf 2025. Als erstes habe ich ihn darauf angesprochen, dass das Jahr 2024 an einer Stelle ja ziemlich gnädig mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war. Sie war nämlich nicht von den allgemeinen Kulturkürzungen betroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie das denn kommt.
Naja, wir hatten die Kulturkürzungen eigentlich schon im Jahr davor, das heißt das ganze Jahr 2024 über. Und zwar nicht Kürzungen, sondern man muss es eher so erläutern, wir haben extreme Kostensteigerungen, Energiekosten, Aufsichten und viele andere Kostensteigerungen im Betrieb unserer vielen, vielen Häuser, die ein Defizit von 25 Millionen ausgemacht haben. Wir mussten enorm sparen. Es gab Haushaltssperre, es gab Stellenbesetzungssperre. Wir haben bei vielen Häusern einen zweiten Schließtag neben dem Montag eingeführt, die Eintrittspreise erhöht. Also wir mussten vieles machen, um einigermaßen durch dieses Jahr hindurchzukommen.
Gut, das war ja bei den anderen Kultureinrichtungen in Berlin alles auch der Fall, also die Preissteigerungen. Und da wurde ja trotzdem on top gekürzt, bei Ihnen aber nicht.
Naja, bei uns war es natürlich so, dass wir eine enorme Fläche an Häusern, wir bespielen fast eine halbe Million Quadratmeter in der Mitte Berlins und die entsprechenden Kostensteigerungen waren nicht in den Haushaltsansätzen vorgesehen. Insofern würde ich das jetzt nicht ohne weiteres mit allem anderen vergleichen, sondern wir waren wirklich nahe dran an einem wirklich das Jahr 24 nicht mehr unbeschadet zu überstehen. Das haben wir geschafft. Es gab dann im Herbst noch ein bisschen Zuschuss auch über die Haushaltsaufwüchse dazu noch vom Bund und Berlin. Da sind wir dankbar. Aber wir mussten enorme Einsparungen vornehmen, Umlagerungen von Titeln, Haushaltstiteln, um durch dieses riesige Defizit hindurchzukommen. Und für 25, und darauf spielen Sie ja an, 24 wird der Haushalt für 25, fürs kommende Jahr aufgestellt. Wenn es da keinen Zuwachs gegeben hätte, dann wäre die Stiftung langsam arbeitsunfähig gewesen.
Wie bewerten Sie denn die Lage der Hauptstadtkultur aktuell?
Nun natürlich, das wird ja in den Medien breit diskutiert. Die Kürzungen im Kulturbereich, das ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Auch wir sind davon betroffen, weil Berlin hat natürlich auch in dem Zuschuss für die Stiftung, Berlin muss ja immer die Erhöhungen des Bundes durch einen anteiligen Zuschuss eben stützen, sonst kann der Bund nicht finanzieren, musste dort auch fast 6 Millionen kürzen. Also wir sind auch betroffen davon. Aber natürlich, wir bekommen da noch mehr vom Bund. Aber es ist natürlich eine Lage, die extrem schwierig ist. Und ich meine, Wissenschaft und Forschung einerseits und Kunst und Kultur sind natürlich Markenkerne der Stadt und des Landes Berlin. Das macht Berlin aus. Und da hoffe ich schon, dass die Politik da nochmal darüber nachdenkt, dass diese Bereiche, die eben Berlin so stark machen, so einzigartig, wirklich nicht über die Maßen gekürzt werden.
Sie haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da fehlt es finanziell auch an vielen Ecken und Enden. Wo denn vor allem?
Ja, letztlich fast überall, wenn man sich klar macht, Bildung und Vermittlung sind wir unterausgestattet. Im Bereich der sozialen Medien gibt es eine Stelle für die 19 Museen, von der Museumsinsel bis zum Hamburger Bahnhof, neue Nationalgalerie, inzwischen die Social-Media-Accounts, die natürlich mehr sind. Die Direktoren bedienen die zum Teil selbst. Das ist eigentlich kein Zustand, wenn man das mit anderen Museen weltweit mit großen Namen vergleicht. Und es geht ja hier nicht darum, einfach nur Social-Media-Kunst zu betreiben, sondern das ist weltweite Sichtbarkeit. Das ist Zugang zu jungen Menschen, Gewinnung neuer besuchenden Gruppen. Insofern ist das ganz, ganz zentral, um auch erfolgreich zu arbeiten, um auch wirtschaftlich zu arbeiten. Also eins hängt mit dem anderen zusammen. Und das macht das Beispiel eigentlich sehr schön deutlich. Uns fressen die Betriebskosten auf. Man muss sich klar machen, die Stiftung hatte in der Westberliner Zeit, die Westberliner SPK, also etwas unter 1500 Mitarbeiter. Wir sind jetzt die gesamte SPK bei knapp unter 1800 an festen Stellen. Und das heißt, wir nähern uns bald wieder der Westberliner Zeit an. Und man muss sich aber klar machen, die Stiftung ist seit der Wiedervereinigung natürlich doppelt so groß, doppelt so viele Häuser, ganz neue Aufgaben mit Provenienzforschung, Bildung und Vermittlung, Digitalisierung. Das war vor 30, 35 Jahren kein Thema. Also das zeigt, glaube ich, auch nochmal allein diese beiden Zahlen zu vergleichen, in welchem Zustand wir sind.
Im Sommer dieses Jahres hat die Stiftung einen Zwischenstand ihrer Strukturreform vorgestellt. Das sollte damals zeigen, es ist schon etwas passiert zur Verbesserung und es passiert noch mehr. Die Stiftung hat bei den staatlichen Museen zu Berlin eine Hierarchieebene eingespart, die hat sie wohl noch gefunden und damit eine Summe von knapp 8 Millionen Euro freigesetzt. Die soll jetzt unter 25 einzelnen Häusern aufgeteilt werden. Aber die Strukturreform ist noch längst nicht beendet. Als Endpunkt ist das Jahr 2030 angepeilt. Ist das überhaupt ein realistisches Ziel?
Nee, das ist nicht ganz richtig. Man muss den Strategieprozess einerseits sehen, unterscheiden vom Reformprozess. Der Strategieprozess, wir haben gesagt, unsere Vision ist SBK 2030 und es wird dann nach 2030 weitergehen. Eine große Einheit braucht immer eine Strategie. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir gesehen werden? Wie wollen wir in die Gesellschaft wirken? Wie wollen wir international betrachtet und geschätzt werden? Das ist eines. Es hat nichts mit der Reform zu tun, ist Teil der Reform. Aber die Reform, die Umstrukturierung, die muss im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Und sie ist bereits weitgehend abgeschlossen. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Hierarchieebene bei den Museen einspart, um da irgendwie Geld zu sparen. So ganz ist das auch nicht richtig, sondern wir wollen die einzelnen Häuser stärken. Das Pergamonmuseum, der Hamburger Bahnhof, die Nationalgalerie, das sind doch die Marken und die müssen gestärkt werden. Die 19 staatlichen Museen zu Berlin waren bislang gar nicht budgetiert. Die Häuser hatten kein eigenes Budget. Die mussten immer in der Generaldirektion erfragen, wie viel Mittel haben sie für dieses und jenes. Und ich glaube, das ist unzumutbar bei Häusern von Weltrang. Also viel mehr Verantwortung in die Häuser zu geben. Die SBK, die Stiftung, versteht sich als keine zentralisierte Institution, sondern als Verbund von möglichst autonom agierenden Einzelteilen, die möglichst stark werden sollen und die dann wiederum natürlich auch den Verbund stark machen, den Verbund stützen, weil der Verbund natürlich auch gemeinsame Werte zum Ausdruck bringt. Und ich denke, die wesentlichen Züge werden auf jeden Fall 2025 fertig sein. Natürlich wird man dann immer noch nachsteuern müssen, ist ganz klar. Und vor allem auch, es gibt das neue Finanzierungsabkommen, was dann ab 2026 gilt, wo es einen Zuwachs von allen 16 Ländern und dem Bund gibt. Und wir warten auch auf das Gesetz, wo wir hoffen, dass es in dieser Legislatur, also spätestens im Januar, noch verabschiedet werden kann, weil es wichtig wäre für den Fortgang der Reform. Aber das muss man sehen, ob das noch gelingt. Vor der Wahl.
Vielen Dank bis dahin erstmal. Ich habe mit Hermann Partzinger über die dringend notwendige Strukturreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die finanzielle Lage der Stiftung gesprochen. Gleich führen wir unser Gespräch weiter auf Radio 3. Dann geht es um Hermann Partzingers Amtsende nach sage und schreibe 17 Jahren und um eine Party in Berlin, die ganze 5 Jahre andauern wird. mit dem Disco-Funk-Song Maricia von Celia Kameni. Ich bin hier auf Radio 3 mit Hermann Partzinger verbunden, Archäologe und noch Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das kommende Jahr wird schon was Besonderes für Sie, Herr Partzinger. Sie hören auf, altersbedingt, nach 17 Jahren im Amt. Wenn Sie daran denken, an das Ende dieser Aufgabe nach so langer Zeit, was für ein Gefühl ist das denn bei Ihnen aus?
Ja, ist ganz komisch. So ein halbes Jahr, knappes halbes Jahr vorher kann man sich gar nicht vorstellen, dass es endet. Und ich muss sagen, ich habe Anfang 2008 angefangen, im 1. März. Und das kommt mir gar nicht so lange her vor. Es ist einfach so unglaublich viel passiert. Es ist ja ein Amt, wo Sie ständig unter Druck stehen, unter Strom stehen, von frühmorgens bis spätabends, auch am Wochenende, an Feiertagen. Irgendwie, das ist einerseits natürlich belastend, andererseits ist es einfach auch das Interesse an der Einrichtung. Das ist wie eine Droge, ja. Das muss man natürlich mögen. Ich mag es durchaus auch, für eine Einrichtung zu stehen, wo man natürlich viele Fragen stellt, viele auch kritische. Und plötzlich wird da von einem Tag auf den anderen plötzlich eine etwas komische Ruhe einkehren. Das ist vielleicht das, was mir nicht ganz geheuer ist. Aber diesen Wandel werden wir schon hinbekommen.
Das ist ja auch ein Gefühl, das viele vorher haben, bevor sie dann in diesen Ruhestand oder was es auch immer wird, Unruhestand, übergehen. Wie blicken Sie denn auf Ihre Amtszeit zurück?
Nun, es ist wirklich enorm schnell vergangen und wenn man so ein bisschen, ich habe mal so nachgezählt, wie viele Baustellen in der Zeit fertig geworden sind, weil man natürlich auch mit Recht immer sagt, das öffentliche Bauen dauert so lange, aber ich habe mal nachgezählt, es sind sage und schreibe 14 Bau- und Sanierungsprojekte fertig geworden. Also das sind natürlich welche, die ich von meinen Vorgängern geerbt habe, etwa das neue Museum, aber das sind auch andere große Projekte. Das Humboldt-Forum, da sind wir nicht Bauherr, aber ich war ja nun doch immer meine ganze Amtszeit eng mit dem Humboldt-Forum verknüpft, die James-Simon-Galerie, die Staatsbibliothek unter den Linden und vieles andere, bis hin natürlich zu ganz kleinen Erweiterungsbau, Museum Berggröhn oder auch am Anfang Schaff-Gerstenberg oder was man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, das Archäologische Zentrum 2012, ein relativ großer Bau gegenüber vom Bode-Museum, wo wir die ganzen Funktionen aus den Häusern der Museumsinsel ausgelagert haben, die Wissenschaftsfunktionen, die Archive, die Bibliotheken. Oder ist der große Magazinbau in Friedrichshagen 2014 für die Staatsbibliothek und das Iberoamerikanische Institut. Im nächsten Jahr wird noch der erste Magazinbau für die staatlichen Museen fertig. Also insgesamt 14 Projekte, die fertig geworden sind. Wenn man dann so will, innerhalb von 17 Jahren ist dann auch gar nicht so schlecht. Also ich war selbst erstaunt, weil man ja immer mit Recht, ich wiederhole, mit Recht sagt, öffentliches Bauen dauert so lange. Aber das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. Und natürlich in vielen anderen Dingen. Ich meine, was hat sich in der Provenienzforschung verändert? Natürlich schon, als ich anfing, war bereits bestens etabliert und die Stiftung auch gut aufgestellt, was Rückgabe von NS-Raubkunst betrifft, die Erforschung eben der Herkunft der Sammlungen, viele Projekte auch, Galerie des 20. Jahrhunderts, Museum Berggröhn, die Zeichen im Kupferstichkabinett, aber dann natürlich ausweitend auch auf die kolonialen Kontexte. Wir haben schon über 600 Objekte verschiedene Länder zurückgegeben oder die Rückgaben bereits beschlossen. Das ist, glaube ich, weltweit ein Spitzenwert. Und auch Human Remains, menschliche Überreste, bis hin auch zu archäologischen Sammlungen. Ja, wir haben 2012 bereits ein wichtiges Objekt an die Türkei zurückgegeben, dessen Herkunft in der Tat schwierig war und nicht durch Fundheilung abgedeckt, haben eine Grundhaltung zum Umgang mit archäologischen Sammlungen, die ebenfalls auf die Provenienzen untersucht werden müssen. Also kurzum, es sind viele Felder, es hat sich viel getan. Das ist auch nicht alles Gottes Willen, mein Verdienst. Das ist eine enorme Expertise an der Mitarbeitenden, die ich beim Eintritt in die Stiftung hier vorgefunden habe. Da geht das Kompliment wirklich in erster Linie an alle diejenigen, die das auch mit ermöglicht haben. Wir fühlen uns und durch die Reform eigentlich noch verstärkt und noch mehr. Da ist wirklich noch mehr zusammengewachsen. Sehr interessant, dass man mehr Autonomie den einzelnen Häusern gibt, mehr Selbstständigkeit und umgekehrt identifiziert man sich dann noch stärker mit dem Ganzen, weil man das Ganze nicht als Behinderung, als Oberaufsicht sieht, sondern einfach als ein Band, was uns alle einfach besser machen soll. Und insofern haben wir alle gemeinsam, denke ich, doch eine Menge erreicht und so wird es auch sicher weitergehen.
Genau, es geht weiter. Marion Ackermann kommt als Ihre Nachfolgerin. Sie kommt aus Dresden, sie kommt aus dem Kunstbereich. Was ist Ihre Voraussage? Was wird sich verändern mit ihr?
Nun, Marion Ackermann ist natürlich unglaublich erfahren. Sie leitet in Dresden den zweitgrößten Verbund von Kultureinrichtungen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wie Verbünde funktionieren, nicht einzelne Häuser, auch wenn sie groß sind. Das ist, glaube ich, von unschätzbarem Wert. Marion Ackermann ist natürlich auch schon viele Jahre im Gesamtbeirat der Stiftung und in der Museumskommission gewesen, kennt also auch ein bisschen die Probleme im Innenleben. Also ich denke, das wird sehr, sehr gut. Wir haben auch, was ein Novum ist in der Stiftung, wir haben 3 Monate gemeinsame Zeit. Sie wird am 1. März bereits in der Stiftung sein. Und ich finde es ungemein wichtig. Ich freue mich auch drauf. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und schätzen uns. Und ich glaube, das wird eine gute Zeit, damit sie auch versteht, warum sind Entscheidungen so gelaufen oder laufen Prozesse gerade so, wie sie laufen. Und dann ist es natürlich in ihrer Hand, ja auch eigene Akzente zu setzen. Und so wie ich sie kenne, wird sie das ganz, ganz sicher tun.
Es gibt ja auch noch viele offene Projekte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wie kann es auch anders sein? Ein interessantes, das in der letzten Zeit immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Vorher sind Sie kurz auch darauf zu sprechen gekommen. Die menschlichen Überreste, die in der Kolonialzeit gestohlen worden sind und der Umgang damit. Die Berliner Museen und die Preußenstiftung haben schon vor Jahren damit begonnen zu erforschen, wo kommen diese riesigen Bestände dieser menschlichen Überreste in ihren Sammlungen jeweils eigentlich genau her. Ihre Stiftung konnte feststellen, dass schon allein rund 1200 davon aus verschiedenen Ländern in Ostafrika stammen. Gemeinsam mit Forschern aus Tansania, Ruanda und Kenia hat Ihre Stiftung, Herr Patzinger, die Herkunft dann noch genauer eingegrenzt und Kontakt zu den Communities in den jeweiligen Ländern aufgenommen. Das klingt nach einem Riesenkraftakt. Jetzt warten Sie nur noch darauf, dass die Rückgaben dieser menschlichen Überreste, die Sie anbieten, auch angenommen werden, habe ich gelesen. Klingt so, als wäre das nicht so leicht und als würde da auch Marion Ackermann noch eine Weile mit zu tun haben. Woran hakt es denn?
Ja, das haben Sie wirklich sehr gut und präzise beschrieben. Seit 3 Jahren ist das Projekt bereits abgeschlossen. Es war wirklich ein Modellprojekt, gemeinsam mit Forschenden, wie Sie es sagten, aus Tansania und Ruanda, dieses Projekt durchgeführt, mit den Mitteln der Gerda-Henkel-Stiftung finanziert und seitdem immer wieder durch mich, durch die Deutsche Botschaft in Dar es Salaam, durch das Auswärtige Amt wird immer wieder darauf hingewiesen, doch jetzt endlich die Rückführung in Gang zu bringen. Das ist ein Problem, mit dem wir in Afrika öfter begegnen. Wir müssen natürlich zunächst mal mit den nationalen Regierungen sprechen und oft ist die Interessenlage, auch das Verständnis für die Wichtigkeit, da ein anderes als bei den Communities. Aber man kann natürlich die Regierung nicht übergehen und direkt an die Communities restituieren. Das ist ein Problem, wo wir hoffen, dass wirklich bald mal eine Lösung kommt. Denn wir haben ja sogar 2 Schädel wirklich identifizieren können durch DNA-Vergleiche. Wir konnten das eingrenzen aufgrund der Herkunft, des genauen Herkunftsortes. Und dann haben Mitarbeitende von Berlin Postkolonial, die Kontakte dorthin haben, Speichelproben von den Nachkommen von Anführern von Mangimeli, der dort in der Kilimandscharo-Gegend ein Widerstandskrieg gegen die Deutschen angeführt hat und die sind dann eben nach den Niederschlagungen hingerichtet worden und man weiß, die Schädel sind irgendwo nach Berlin gekommen, nach Deutschland und wir haben es wirklich geschafft, ein Match herzustellen. Wir haben von 2 heute lebenden Familien die Schädel ihrer Vorfahren in den Sammlungen eindeutig identifizieren können und möchten die natürlich zurückgeben. Und letztlich waren die Nachkommen von einem dieses Anführers waren in Berlin und waren bei uns und haben umarmt und waren so beglückt, dass sie ihren Vorfahren wiederfinden konnten und möchten ihn natürlich jetzt auch bestatten. Und selbst da hakt es, ja. Und das ist wirklich schwierig und wir ziehen da eigentlich die Betroffenen, die Nachkommen, da wo sie wirklich individualisiert werden können, oder die Communities mit den Chiefs und die Stiftung und ich glaube auch die Bundesregierung ganz klar, ziehen an einem Strang und wir hoffen, dass bald die Grundlage geschaffen wird, dass die Rückgaben möglich werden. Aber da haben Sie ganz richtig gesagt, das wird so ganz schnell noch nicht gehen und das wird sicher, hoffe ich, dass Marion Ackermann dann, dass in ihrer Zeit es ein Einsehen gibt und die einzelnen Länder dann diese Rückführungen ermöglichen.
Na toi, toi, toi. Es gibt jetzt eine tolle Party, die Sie quasi verpassen. Im Juli kommenden Jahres feiert die Museumsinsel 200. Jubiläum und das ganze 5 Jahre lang. Und was ich so schön fand, die Party, die dann tatsächlich 5 Jahre dauern soll und die Sie ja bestimmt mitgeplant haben, richtet sich eben nicht nur an Touristen. Die Preußenstiftung hat sich vorgenommen, jede einzelne Berliner Schulklasse in den kommenden 5 Jahren zumindest einmal auf die Museumsinsel irgendwie zu holen. Wie soll das denn gehen und was erwartet die Schulklassen da?
In der Tat wollen wir viele Angebote schaffen, diesen Ort zu öffnen, die Menschen dorthin zu bringen, aber wirklich auch die jüngeren Menschen. Spezielle Programme wird es geben mit Schulen. Wir haben ja viele Erfahrungen, die Mitarbeitenden auf der Museumsinsel aus dem Bereich Bildung und Vermittlung, ganz unterschiedliche Angebote eben an die Schulklassen. Und das muss wirklich unser Ziel sein, dass jeder Berliner Schüler muss in dieser Zeit einmal mit seiner Klasse auf der Museumsinsel gewesen sein.
Und werden Sie mitfeiern? Werden Sie in den nächsten 5 Jahren noch in Berlin sein?
Ich werde auf jeden Fall in Berlin bleiben. Ich bin inzwischen Berliner geworden. Ich komme zwar ursprünglich aus München, aber lebe jetzt exakt 30 Jahre in Berlin. Und die Stadt ist mir so ans Herz gewachsen und auch die Stiftungen, die Einrichtungen. Und natürlich will man, also man wird natürlich auch sich ein bisschen auf Distanz halten. Irgendwie, das ist, glaube ich, auch notwendig für alle Beteiligten. Aber natürlich werde ich das mitverfolgen, was dort passiert. Und das ein oder andere Mal, wenn ich eingeladen werde, da würde ich mal davon ausgehen, bei wichtigen Veranstaltungen, Veranstaltungen, gerne dann auch in der dritten oder vierten Reihe sitzen, mir das ansehen und mich darüber freuen, dass sich alles gut weiterentwickelt. Es ist ein unfassbar großartiger Kosmos der Kunst und Kultur und der jetzt in gute Hände übergeben wird mit Marion Ackermann. Und da freue ich mich natürlich, wie die Dinge sich weiterentwickeln.
Herr Patzinger, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.